Eine unabhängige Expertengruppe legt Ergebnis zur THC-Grenzwert im Straßenverkehr vor. Mit solchen Methoden wird da gerade gearbeitet. 2020 war das noch die AfD. 2024 macht Söder das einfach ganz casual. Wir schauen jetzt in die Nachrichten vom 28.03. Vereinte Nationen. Saudi-Arabien übernimmt Vorsitz der Frauenrechtskommission. Das Königreich drängt sich einem Bericht zufolge mit Lobbyarbeit an die Spitze des Gremiums der Frauenrechtskommission. Daran gibt es heftige Kritik, weil Frauen in dem Land strukturell benachteiligt werden. Das Königreich Saudi-Arabien hat einem Bericht des britischen Guardian zufolge künftig den Vorsitz der UNO-Frauenrechtskommission inne. Das Gremium soll die Gleichstellung von Männern und Frauen fördern und dabei helfen, globale Standards für Geschlechtergerechtigkeit zu erarbeiten. Dieser Kommission wird von April an offenbar ein Mann vorsitzen. Abdul Aziz bin Mohammed Al-Wazil, Botschafter des Königreichs bei den Vereinten Nationen. Bislang hatten die Philippinen den Vorsitz inne, der alle 2 Jahre neu vergeben wird. Und eigentlich ist diese Amtsperiode für Philippinen noch nicht vorbei. Dem Guardian zufolge aber sollen asiatische Staaten in dem Gremium Druck auf die Philippinen gemacht haben, um den Vorsitz abzugeben. Eigentlich sollte Bangladesch stattdessen das Gremium leiten. Schließlich drängte sich aber Saudi-Arabien an die Spitze mit reichlich Lobbyarbeit, wie der Guardian schreibt. Bei der Wahl habe es dann weder einen Gegenkandidaten noch Widerspruch von den anderen Mitgliedstaaten des Gremiums bekommen. Aus Saudi-Arabien ist bisher nichts zu der Wahl zu vernehmen. Der Guardian zitiert saudische Beamte, die auf Fortschritte verweisen, die das Land zuletzt bei Frauenrechten gemacht haben. Guck, bei uns im Land kann man jetzt Frauen auch die Führerschein machen. Das ist so wild. Das ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von heute, vom 28.03. Ich denke mir das nicht aus. In der Frauenrechtskommission der UN sitzen 45 Staaten, die nach einem geografischen Schlüssel gewählt werden. 13 Mitglieder aus Afrika, 11 aus Asien, 9 aus Lateinamerika und der Karibik, 8 aus Westeuropa und andere Staaten, 4 aus Osteuropa. Saudi-Arabien ist seit 2022 Mitglied der Kommission. Ich muss lachen, aber eigentlich ist es nicht zum Lachen. Nachdem Saudi-Arabien offenbar den Vorsitz zugesprochen bekommen hat, gibt es erneut Kritik. Louis Charbonneau, UN-Direktor des Organisation Human Rights Watch, schreibt auf Social Media, Saudi-Arabiens Wahl an die Spitze der UNO-Frauenrechtskommission zeigt eine schockierende Missachtung von Frauenrechten überall. Ein Land, in dem Frauen eingesperrt würden, weil sie für ihre Rechte eintreten, dürfte nicht das Gesicht des wichtigsten UN-Gremiums für Gleichstellung werden. Charbonneau kritisiert auch den ausbleibenden Widerspruch der anderen Mitgliedstaaten. Amnesty International äußerte sich bereits vor der Wahl mit deutlichen Worten. Zitat, Saudi-Arabien hat eine unterirdische Bilanz, wenn es um den Schutz und die Förderung von Frauenrechten geht. Zitat Ende. Das Königreich müsse nun zeigen, dass der Kampf um Gleichberechtigung nicht damit gewonnen sei, den Vorsitz in der Kommission zu haben. Im Königreich existieren zahlreiche Gesetze und Strukturen, die Frauen stark benachteiligen. Vergewaltigung in der Ehe wird nicht bestraft. Bis zur Ehe stehen viele Frauen unter der Vormundschaft des Vaters. Frauen dürfen sich zwar offiziell scheiden lassen, Berichten zufolge werden Scheidungen von Gerichten aber immer wieder nicht akzeptiert. Erst seit wenigen Jahren dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren oder ohne Erlaubnis eines Mannes ins Ausland reisen. Wie konnte das denn passieren? Das ist ja absoluter Clusterfuck. Also, wie konnte das denn passieren? Vollkommen fassungslos. Ach du meine Güte. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Okay. Putin-freundliches Netzwerk in Tschechien. Europäische Politiker sollen Geld aus Russland erhalten haben. Oh, 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 oh. Der tschechische Geheimdienst hat ein von Moskau finanziertes Propagandanetzwerk ausgehoben. Die Gruppe habe in Prag ansässige Nachrichtenseite Voice of Europe benutzt, um Informationen zu verbreiten, mit denen die Europäische Union davon abgehalten werden soll, der Ukraine im Kampf gegen die russische Armee Hilfe zu leisten, teilte der Ministerpräsident Peter Fiala am Mittwoch mit. Die Zeitung Danik N berichtete unter Berufung auf Geheimdienstkreise über das Einflussnetzwerk, seien bei Besuchen in Prag auch Gelder in bar an Politiker übergeben worden. es habe sich um Politiker aus Deutschland, Frankreich, Polen, Belgien und den Niederlanden und Ungarn gehandelt. Dafür und für den Betrieb des Portals sei ein 6-stelliger Eurobetrag aufgewendet worden. Das Geld soll entweder über Kryptowährungen oder bei Treffen in Prag bar geflossen sein. Geldgeber soll der prorussische Oligarch Viktor Medvedchuk sein. Nach Recherchen des Spiegels seien Politiker der AfD immer wieder bei Voice of Europe aufgetreten. Unter anderem der bayerische Bundestagsabgeordnete Peter Beistron sowie Maximilian Krah, Spitzenkandidat der Rechtspopulisten für die Europawahl. Krah sprach etwa in einem fast einstündigen Videointerview darüber, dass die US-Regierung bei der Zerstörung der Nord Stream Pipelines definitiv involviert gewesen sein soll, wofür es keine Belege gibt. Krah erläuterte dem Spiegel, er habe Voice of Europe 2 Interviews gegeben, eines davon in Prag. Geld habe er dafür selbstverständlich keines bekommen. Weder für mich noch für die Partei. Bryston und Voice of Europe reagierten auf Nachfrage des Magazins nicht. Natürlich hat er kein Geld bekommen. Na klar. Interessante Finanzierungsstrategie direkt aus den griffligen Händen eines russischen Oligarches, Herr Krah. Sie Faschistenschwein. Interessant. Beschwerde zur Korrektivrecherche. Ihr habt das ja gehört, da gibt es ja auch rechtspopulistische Beschwerden jetzt von Faschisten und Rechtspopulisten allgemein, die ja behaupten, dass die Korrektivrecherche inhaltlich falsch ist und die zurückrudern mussten. Gab viel von Julian Reichel, der da populistisch unterwegs gewesen ist. Viele Falschinformationen, die verbreitet wurden. Beschwerde zu Korrektivrecherche scheitern vor Gericht. Korrektiv berichtet von einem Treffen in Potsdam, bei dem ein Masterplan zur Remigration diskutiert wurde. Manche Beteiligten wehren sich bis heute gegen die Recherchen und mussten nun in zweiter Instanz eine Niederlage hinnehmen. Am 10. Januar dieses Jahres erschütterte eine Recherche des Netzwerks Korrektiv die Republik. Seit dem Bericht tobt eine Schlacht um die Deutung dieses Treffens und die dort besprochenen Inhalte, die auch vor Gericht ausgetragen wird. In gleich 2 Fällen verhandelt nun das Oberlandesgericht Hamburg mehrere Punkte, die zuvor vom Landgericht nicht beanstandet wurden, und entschied in zweiter Instanz vollumfänglich zugunsten von Korrektiv. So scheiterte etwa der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der sich in erster Instanz in einem von 3 Punkten durchgesetzt hatte, mit einer Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts. Er hatte unter anderem erfolglos Passagen angekreidet, in denen es um seine Person ging. Erfolglos, das ist wichtig. Und um die Frage, ob Äußerungen von ihm richtig wiedergegeben wurden. Erfolglos, hat er nicht geschafft. Das Oberlandesgericht wies seine Beschwerde nun zurück. Ist alles korrekt. Demnach sei im Artikel weder, Zitat, ein unzutreffender Eindruck, Zitat Ende, von der Rechercheanfrage eines Vosgeraus erweckt worden, was dessen Anwalt von der Kanzlei Höcker behauptet hatte. Noch seien seine Antworten in unzulässiger Weise, Zitat, verkürzt wiedergegeben, Zitat Ende, worden. Das, Zitat, verzerrte Bild, Zitat Ende, seiner Antwort, das Vosgeraus beklagt habe, sehen die Richter nicht. Auch die Teilnehmer Klaus Nordmann scheiterte mit seiner Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung vor dem Oberlandesgericht vollumfänglich. Er hatte sich unter anderem ohne Erfolg dagegen gewehrt, namentlich und als AfD-Großspender in dem Korrektivbericht aufzutauchen. Im Beschluss des Gerichts heißt es nun, die Bezeichnung sei, Zitat, auch und gerade im Kontext der Berichterstattung absolut zulässig. Der Antragsteller habe auch keinen Anspruch gegen Korrektiv, die Nennung seines Namens im Kontext der Berichterstattung zu unterlassen. Von einer Prangerwirkung könne so die Vorsitzenden Richter keine Rede sein. Auch mögliche negative Auswirkungen der Berichterstattung, wenn es sie denn in seinem Fall überhaupt gab, hätte Nordmann nach Ansicht des Gerichts hinzunehmen. Beide Entscheidungen sind in zweiter Instanz vorläufig. Vosgerau und Nordmann können eine sogenannte Hauptsachenklage noch erheben. Für die Journalisten ist besonders wichtig, in einem Absatz, in dem der Richter das Narrativ der Gegenseite zerpflückt. Korrektiv selbst habe klargestellt, dass die durch manipulativ inszenierte Wertung erweckte Vorstellung von der Ausweisung deutscher Staatsbürger nach rassistischen Kriterien falsch sei, hatte der Anwalt der Potsdamer Teilnehmer behauptet. Stimmt nicht, sagt das Oberlandesgericht. Das Gericht hat klargestellt, dass wir nichts von dem Kern damals zurückgenommen haben und dass beide Beschwerden keinen Erfolg hatten. Das, was wir geschrieben haben, schreiben die Korrektivmacher auf LinkedIn, steht. Und das Oberlandesgericht hat den beiden Faschisten, die da gerade geklagt haben, also gerade diesen hier gezeigt. Denn alles zurückgewiesen. In zweiter Instanz. Jetzt können sie natürlich noch in die Hauptsache klagen gehen. Was den gleichen, hoffentlich, natürlich kann man das nicht absehen, aber vermutlich den gleichen Effekt haben wird. Söder fordert Eltern via Bild-Zeitung auf, gendernde Lehrkräfte dem Kultusministerium zu melden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat via der Bild-Zeitung Eltern dazu aufgefordert, sich über Lehrkräfte, die gendern, bei der Schulleitung oder bei dem Kultusministerium zu beschweren. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbandes BLLV, zeigt sich entsetzt. Denunziantentum fördern geht gar nicht und geht an den echten Problemen an Schulen komplett vorbei. Auch die GEW protestiert. Söder sagte wohl sowas wie, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gebe, wo Eltern sich beschweren können. Wenn sie einen Brief bekommen, in dem Lehrer genderten, dann kann man in der Schule beim Schulleiter, beim Klassenleiter selbst oder bei dem Schulforum vorgehen. Und wenn gar nichts geht, dann einfach eine E-Mail ans Kultusministerium schreiben. Die sind rund um die Uhr im Einsatz und regeln die Probleme. So hat Söder das wohl gesagt. Das hat zu einem leichten massiven Aufschrei. Wenn wir jetzt noch anfangen, dass Eltern bestimmte Lehrkräfte wegen Formulierungen in Elternbriefen beim Kultusministerium melden, wo kommen wir denn dahin? Ganz sicher nicht zu einer Kultur des Miteinanders und gegenseitigen Vertrauens, das die Bildungsforscher immer wieder als unerlässlich für eine gelingende Bildung identifizieren. An den Schulen vor Ort herrsche ohnehin nur noch Kopfschütteln über das, was da von oben diktiert wird. Speziell bei den jüngeren Kollegen und Kolleginnen, berichtet die Lehrerverbandspräsidentin. Zitat, die sagen zu mir, jetzt sollen wir aufhören, so zu reden und zu schreiben, wie viele jüngere Menschen es gerade tun? Per Dienstanweisung? Das hat doch mit der Realität an Schulen nichts zu tun. Auch die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, Martina Borgendahl, zeigt sich verärgert. Abgesehen davon, dass der Ministerpräsident hier mit Kanonen auf Spatzen schießt, finden wir diesen Aufruf zur Denunzierung total daneben, sagt sie dem Bayerischen Rundfunk. Dies sei auch extrem unklug, wenn man neue Lehrkräfte und Lehramtsstudierende gewinnen müsse. Studierende finden das Gendern oft wichtig in einer offenen Gesellschaft und fordern auch am Arbeitsplatz persönliche Freiheiten ein. Wenn der Ministerpräsident nun dazu aufruft, nicht konforme Lernkräfte anzuschwärzen, wirkt das massiv abstoßend. Und jetzt ist mir eine gewisse Sache eingefallen, bei der ich unweigerlich dachte, woran erinnert mich das? Woran erinnert es mich denn, dass Lehrkräfte gemeldet werden sollen? Und dann ist es mir eingefallen. 2020. Die AfD hatte vor einigen Jahren mit dem sogenannten Meldeportal versucht, Lehrkräfte unter Druck zu setzen. Eltern und Schülerinnen konnten dort anonym parteikritische Lehrerinnen und Lehrer bezichtigen, gegen das Neutralitätsgebot verstoßen zu haben. Nach einem Verwaltungsgerichtsurteil, in dem der fehlende Datenschutz moniert wurde, stellte die AfD-Fraktion ihre Aufrufe zur Denunziation ein. Ja, das ist 2020 nämlich das sogenannte Meldeportal der AfD gewesen. Das Verwaltungsgericht Schwerin hat die Klage der AfD gegen das Verbot des Meldeportals nämlich nochmal abgewiesen. Das ist von 2020 die Nachricht. Ich will das nochmal dazu machen. Die Partei hatte auf der Website Schüler aufgefordert, angebliche Verstöße von Lehrern gegen das Neutralitätsgebot im Unterricht zu melden. Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller untersagte das Portal. Die AfD klagte dagegen, scheiterte aber im Eilverfahren vor dem Verwaltungs- und Oberlandesgericht. Ja, mit solchen Methoden wird da gerade gearbeitet. 2020 war das noch die AfD. 2024 macht Söder das über die Bild einfach ganz casual. Eine unabhängige Expertengruppe legt Ergebnis zur THC-Grenzwert im Straßenverkehr vor. Und das ist jetzt sozusagen eine Empfehlung an die Politik. Im Rahmen des Paragraph 24a StVG wird ein gesetzlicher Wirkungsgrenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum vorgeschlagen. Bei Erreichen dieses THC-Grenzwertes ist es nach aktuellem Stand der Wissenschaft eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Kraftfahrzeuges nicht fernliegend, aber deutlich unterhalb der Schwelle, ab der ein allgemeines Unfallrisiko beginnt. Um der besonderen Gefährdung durch Mischkonsum von Cannabis und Alkohol gerecht zu werden, wird empfohlen, für Cannabiskonsumenten ein absolutes Alkoholverbot am Steuer entsprechend der Regelung des Paragraphs 24c StVG vorzusehen. Es seien Speicheltests mit hoher Empfindlichkeit als Vorscreening zum Nachweis des aktuellen Konsums erforderlich. Es wird empfohlen, die Details zur Umsetzung des Ansatzes auch unter Berücksichtigung der Erfahrung im Ausland zu klären. Bei dem vorgeschlagenen Grenzwert von 3,5 Nanogramm im Blutserum handelt es sich nach Ansicht der Experten um einen konservativen Ansatz, der vom Risiko vergleichbar sei mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille. THC im Blutserum ist bei regelmäßigem Konsum noch mehrere Tage nach dem letzten Konsum nachweisbar. Daher soll mit einem Vorschlag eines Grenzwertes von 3,5 Nanogramm erreicht werden, dass, anders als bei dem analytischen Grenzwert von 1 Nanogramm, nur diejenigen sanktioniert werden, bei denen der Cannabiskonsum in einem gewissen zeitlichen Bezug zum Führen eines Kraftfahrzeugs erfolgte und eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Kraftfahrzeugs möglich ist. Das ist eine Empfehlung. Das heißt nicht, dass das so kommt, sondern das ist jetzt eine Empfehlung der Expertengruppe, damit das als Maßregelung integriert werden kann. Wenn das so übernommen werden würde, zumindest habe ich das jetzt aus Konsumentenperspektive gehört. Wenn das so übernommen werden würde, dann wäre es wohl möglich, innerhalb von 24 Stunden danach nach Konsum wohl wieder ein Kraftfahrzeug zu führen. Das hängt aber auch irgendwie davon ab. Also es ist wohl nicht universell so, sondern es kann auch länger dauern. I don't know. Ich vertraue da auf die Experten. Ich vertraue da auf die Expertenmeinung. Ne? Wenn das länger dauert, dann dauert das länger. Ich informiere euch zukünftig noch, wenn da irgendwas kommt. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber das ist jetzt die Expertenrunde, die das empfiehlt. 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum THC. Ne? So. Das reicht jetzt erstmal. Nachrichtenende.